SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Die Menschen in Syrien schwanken zwischen Hoffen und Bangen gut anderthalb Wochen nach dem Sturz von Machthaber Assad. Es herrscht Freude darüber, dass der Diktator weg ist, aber auch Sorge, wie die islamistischen Rebellen mit den Minderheiten umgehen werden, zum Beispiel mit den Christen in Syrien. Nun hat die neue Führung angekündigt, sie wolle mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten. Das hat der UN-Nothilfe-Koordinator Tom Fletcher gesagt. Demnach habe sich die von den Rebellen angeführte Übergangsregierung dazu verpflichtet, die humanitäre Hilfe im Land aufzustocken und zu unterstützen. Der UN-Sicherheitsrat hat nach seiner Sitzung gestern einen politischen Prozess in Syrien gefordert, in dem die Bevölkerung ihre eigene Zukunft bestimmen kann. Aus New York berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Alle Redner unterstrichen, dass der politische Neuanfang in Syrien auf Grundlage der UN-Resolution 2254 stattfinden soll. Dazu gehört die Beteiligung aller politischen und ethnischen Gruppen sowie der Zivilgesellschaft mit Ausnahme von Terrorgruppen. Eine Verfassung soll erarbeitet und beschlossen werden. Schließlich sollen freie und faire Wahlen unter Aufsicht der Vereinten Nationen stattfinden. Auch Russlands UN-Botschafter Wassili Nebenzia, der noch vor wenigen Wochen das Assad-Regime verteidigt hatte, bekannte sich nun zu einem Übergangsprozess auf Grundlage der UN-Resolution 2254. Nebenzia sprach sich für eine internationale Konferenz unter Federführung der Vereinten Nationen aus.
Und auch Deutschland geht auf die neuen syrischen Machthaber zu. Die Bundesregierung hat zum ersten Mal direkten Kontakt aufgenommen. Der Nahostbeauftragte des Auswärtigen Amtes, Tobias Tunkel, hat sich in Damaskus mit Vertretern der Übergangsregierung getroffen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Boris Bauer.
Tunkel hat unter anderem mit dem Anführer der islamistischen HTS-Miliz al-Sharra gesprochen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ging es darum, wie sich die politischen Verhältnisse in Syrien entwickeln könnten und was die Bundesregierung von einer neuen syrischen Regierung erwartet, zum Beispiel bei den Themen Frauenrechte und dem Schutz von Minderheiten. Außerdem hat sich Tunkel das Gebäude der deutschen Botschaft in Damaskus angesehen, die 2012 geschlossen wurde. Deutschland erwägt, sie wieder zu öffnen. Mehrere westliche Staaten haben in den vergangenen Tagen betont, die Kontakte nach Syrien wieder enger zu knüpfen, auch um den Einfluss Russlands in der Region zurückzudrängen.
Eine internationale Großaktion der Polizei hat bundesweit rund 400 Enkeltricktaten verhindert. Federführend waren dabei die Staatsanwaltschaft Freiburg und das baden-württembergische Landeskriminalamt. SWR-Reporterin Christiane Bonrath berichtet.
Allein bundesweit waren täglich mehr als 1000 Ermittlungsbeamte im Einsatz. Sie konnten insgesamt 20 Personen auf frischer Tat ertappen. Die groß angelegte Aktion lief in der letzten November- und ersten Dezemberwoche in Deutschland, Luxemburg, Österreich, Polen, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. In Polen konnten Ermittler zeitgleich 3 Callcenter und damit einen erheblichen Teil der Infrastruktur der Tatverdächtigen nachhaltig zerschlagen. Bundesweit konnten rund 400 Enkeltricktaten und damit ein Schaden von knapp 4,9 Millionen Euro verhindert werden.
Die improvisierten Schleusenvorgänge an der Moselschleuse bei Münden laufen schneller als erwartet. Seit gestern konnten bereits 11 der rund 70 festsitzenden Schiffe passieren. Dammbalken ersetzen das untere Schleusentor. Es war bei einer Havarie zerstört worden. Bis zum Jahresende sollen alle wartenden Schiffe durchgeschleust sein. Vor knapp 2 Wochen wurde Brian Thompson, der Chef eines US-Krankenversicherungskonzerns, mitten in Manhattan erschossen. Den Tatverdächtigen hat die Polizei 5 Tage später im US-Bundesstaat Pennsylvania festgenommen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Details der Anklage bekannt gegeben. Die Einzelheiten von unserem New York-Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Dem 26-jährigen Tatverdächtigen droht wegen der Schwere der Tat eine lebenslange Haftstrafe. Der Staatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, sagte, die Tat sei keine gewöhnliche Tötung, sondern sie habe Terror auslösen sollen. Deshalb wird der Tatverdächtige wegen Mordes zur Verbreitung von Terrorismus angeklagt. Nach der Festnahme in Pennsylvania fand die Polizei bei dem Tatverdächtigen ein Manifest. Darin begründet er seinen Hass auf Krankenversicherungen. Trotz der Brutalität des Mordes gab es im Internet erschreckend viel Sympathie für den Mörder. Viele US-Bürger haben schlechte Erfahrungen mit ihrer Krankenversicherung gemacht.
Die Rückkehr von zwei NASA-Astronauten von der internationalen Raumstation ISS verzögert sich weiter. Ursprünglich war ihre Mission nur für 8 Tage geplant, doch jetzt kommen sie frühestens nach 10 Monaten zurück. Das hat die US-Raumfahrtbehörde mitgeteilt. Die Astronauten sollen mit einer Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX abgeholt werden. Die Startvorbereitungen dauern länger als erwartet. Ins All gestartet waren die beiden Astronauten mit einer Starliner-Kapsel von Boeing. Mit der konnten sie wegen technischer Probleme nicht zurückkommen. Mehrere deutsche Filmemacher haben es auf die sogenannte Shortlist für die Oscar-Verleihung geschafft. Sie rücken damit näher an eine Oscar-Nominierung heran. In Los Angeles hat die Academy of Motion Picture Arts and Science ihre Vorauswahl präsentiert. Von dort berichtet unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Der Film Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasulov hat es in die Shortlist geschafft. Konklave des in Deutschland geborenen Regisseurs Edward Berger taucht für die beste Filmmusik in der Shortlist auf. Komponiert hat sie Volker Bertelmann. Die beiden hatten schon bei der 2023 mit 3 Oscars prämierten Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues zusammengearbeitet. Für die wichtigsten Kategorien, darunter bester Film, beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller und beste Regie, wird traditionell keine Shortlist veröffentlicht. Über die endgültigen Nominierungen in allen Kategorien stimmen die Mitglieder der Jury in der 2. Januarwoche ab.
Zum Fußball. Immer kurz vor Weihnachten gibt's da sozusagen die Auszeichnungen der FIFA. Weltfußballer, Weltfußballerin des Jahres. Gestern Abend wurden in der katarischen Hauptstadt Doha die Preise verliehen. Bei den Frauen gewann Aitana Bonmati vom FC Barcelona und bei den Männern Vinicius Junior von Real Madrid. Aus der Sportredaktion Lars Bente.
Diese Wahl der FIFA ist quasi die Konkurrenzveranstaltung zum Ballon d'Or. Dort ging ja der spanische Europameister und Manchester City-Spieler Rodri als Sieger hervor, was im Vorwege der Veranstaltung durchgesickert war und zu einem Veranstaltungsboykott von Real Madrid führte. Der Champions-League-Sieger hatte nämlich seinen Stürmer Vinicius Junior im Ranking klar vorne gesehen. Nun, bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer, da gab es keinen Boykott der Realstars. Vielleicht auch, weil Vinicius Junior dort den Titel abräumte und ihn in Doha auch persönlich entgegennahm.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute ist es wieder bewölkt. Im Laufe des Tages regnet es ein bisschen. Es soll aber auch kurz die Sonne herauskommen. Die Höchsttemperaturen 7 bis 14 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es ist dunkel, das bringt der Winter eben mit sich. Am kommenden Wochenende steht uns die längste Nacht des Jahres bevor. Und es wehte gerade in der vergangenen Woche auch wenig Wind. Auch das ganz typisch für diese Jahreszeit. Und all das führt dann zur Dunkelflaute. Das bedeutet für die Stromerzeugung durch Wind und Sonne, dass da eben kaum was geht. Und genau das ist vergangene Woche passiert. Ökostrom stand kaum zur Verfügung. Die Strompreise an der Börse explodierten. Einige energieintensive Unternehmen stellten kurzfristig ihre Produktion ein. Und es kam zu diplomatischen Verstimmungen mit Schweden und Norwegen, die aufgrund des europäischen Strommarktes eben auch die Konsequenzen der deutschen Energiewende zu spüren bekommen. Muss es also Korrekturen beim Ausbau der erneuerbaren Energie geben? Das dürfte ein Thema für die künftige Bundesregierung werden. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Dichte Wolken, Nebel, kaum Wind. Trübes Winterwetter drückt nicht nur auf die Stimmung, sondern bringt auch den Strommarkt durcheinander. Weil Photovoltaik und Windräder dann kaum Leistung bringen, aber die Nachfrage nach Strom weiter hoch ist, kletterte der Börsenpreis zuletzt auf ein Allzeithoch. Die meisten Privatkunden trifft das nicht, weil sie Strom zu festen Preisen beziehen. Für manche Unternehmen ist das aber ein Problem, räumte Wirtschaftsminister Robert Habeck jüngst beim Handelsblatt Industriegipfel ein.
Wir werden in der Zukunft in einem erneuerbaren Stromsystem immer wieder 2-3 Wochen haben, wo sehr hohe Strompreise sind. Das wird so sein bei Wetterungsbedingungen wie jetzt. Aber wir werden dann eben auch 50 Wochen haben, wo die Strompreise günstig sind.
Unterm Strich sei Strom in diesem Jahr immer noch billiger als im vergangenen Jahr. Habecks Parteikollegin Ingrid Nestle wiederum verweist darauf, dass die Preisentwicklung dazu beitrage, den Strommarkt zu stabilisieren.
Zum Beispiel gibt es ein sehr großes Aluwerk, das kann seine Produktion um 48 Stunden verschieben, in der Größenordnung von 2 Pumpspeicherwerken. Das ist richtig viel. Und wenn sie das machen, entlasten sie natürlich auch das System für alle anderen. Das ist ja wie 2 Speicher, die da funktionieren.
Politiker der Opposition, aber auch des bisherigen Ampelpartners FDP, wollen das freilich so nicht stehen lassen. Für Michael Kruse, den energiepolitischen Sprecher der Liberalen, stellt sich die Situation so dar.
Das Problem besteht in einem unkoordinierten erneuerbaren Ausbau, der nicht einhergeht mit einem Ausbau von Speichern in gleichem Umfang. Wir brauchen in Deutschland ganz dringend mehr Speicherkapazität für Strom, sodass immer dann, wenn eine sogenannte kalte Dunkelflaute auftritt, wir genügend Energie in Speichern haben, mit der wir uns versorgen können. Das würde auch die Preise im Winter runterbringen.
Ohne ausreichend Speicher erfolgt der Ausgleich aber über den Preis bzw. über zusätzliche Stromimporte.
Nichts von der aktuellen Entwicklung ist überraschend. Wir haben frühzeitig darauf hingewiesen, dass es gilt, Vorsorge zu treffen für genau die Situation, die jetzt eingetreten ist.
Sagt CDU-Vize Andreas Jung. Er wirft der Bundesregierung vor, den Energiesektor nicht auf sogenannte Dunkelflauten vorbereitet zu haben.
Dazu brauchen wir die Kraftwerkstrategie. Darüber hat die Bundesregierung jetzt über mehr als 2 Jahre gestritten, aber es gibt kein Ergebnis.
Die hohe Bedeutung der Kraftwerkstrategie ist auch für den SPD-Energiepolitiker Andreas Mehltretter unbestritten. Einen Zusammenhang mit der jüngsten Preisexplosion an der Strombörse sieht er aber nicht.
Das, was jetzt vor kurzem war an der Strombörse, hat mit den zukünftigen Kapazitäten, die wir brauchen werden, noch nicht so viel zu tun. Das Kraftwerkssicherheitsgesetz, das brauchen wir unbedingt, weil wir ja planen, mehr zu elektrifizieren, noch mehr Erneuerbare auszubauen. Und dann brauchen wir eben diese neuen, flexiblen Kapazitäten.
Also Gaskraftwerke, die nur dann angeschaltet werden, wenn Erneuerbare zu wenig Strom liefern und die mittelfristig auf Wasserstoff umgerüstet werden sollen. Die Aufgabe, den staatlichen Rahmen dafür zu liefern, kommt nun aber auf die neue Bundesregierung zu. Ebenso die Frage, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien künftig gefördert wird. Schon jetzt deutet sich an, dass neue Anlagen mit deutlich weniger Subventionen rechnen müssen als bisher.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird,
ist die Ministerpräsidentenwahl in Sachsen. Amtsinhaber Michael Kretschmer von der CDU stellt sich im Landtag in Dresden zur Wiederwahl. Allerdings hat seine Koalition mit der SPD keine Mehrheit. Im ersten Wahlgang bräuchte Kretschmer 10 Stimmen aus den Reihen der Opposition. Daniela Karls.
Die AfD-Fraktion hat bereits gesagt, dass sie Kretschmer nicht wählen will. Die Partei, die bei der Landtagswahl in Sachsen zweitstärkste Kraft geworden ist, stellt mit dem Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban einen eigenen Kandidaten auf. Auch der fraktionslose Abgeordnete Matthias Berger, der Spitzenkandidat für die Freien Wähler war, will für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren. Die Grünen im Sächsischen Landtag haben erklärt, für keinen der 3 Kandidaten stimmen zu wollen. Die Fraktionen von BSW und Linken ließen bis kurz vor der geheimen Wahl offen, ob sie gegebenenfalls Kretschmer unterstützen werden. Die Wahl des Ministerpräsidenten gilt als erste Nagelprobe für die erste Minderheitsregierung in Sachsen.
Wir bleiben in der Landespolitik, schauen nach Rheinland-Pfalz. Die Abgeordneten im Landtag in Mainz diskutieren heute über den Doppelhaushalt für 2025-26. Der Entwurf von Finanzministerin Doris Ahnen von der SPD sieht Ausgaben von insgesamt rund 50 Milliarden Euro vor. Die errechneten Einnahmen liegen etwa 1,5 Milliarden Euro darunter. Die Differenz will Ahnen aus Rücklagen und neuen Schulden bestreiten. Christian Buttgereit.
Auch im ersten Haushalt unter den neuen Ministerpräsidenten Schweizer bleibt die Bildung der größte Posten. Ein Schwerpunkt: mehr Geld für die Sprachförderung der Kleinsten. Ebenfalls steigen sollen die Ausgaben für die öffentliche Infrastruktur um mehr als 1,5 Milliarden Euro. Der Opposition ist das nicht genug. Die CDU fordert einen höheren Haushaltsansatz, unter anderem für die Sanierung von Straßen. Das Geld sei da. Die AfD hingegen will sparen, vor allem an den Ausgaben für Asylbewerber.
Haushaltsberatungen in Rheinland-Pfalz. Der Entwurf soll morgen verabschiedet werden. Und auch in Baden-Württemberg geht es im Landtag heute ums Geld. Der Doppelhaushalt für 2025-2026 umfasst 136 Milliarden Euro, so viel wie noch nie in der Geschichte des Landes. Im Stuttgarter Landtag soll der Haushalt heute beschlossen werden. Und in Stuttgart beginnen die Tarifverhandlungen für die rund 9000 Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft Verdi will eine deutliche Steigerung der Gehälter, nicht nur um den Beschäftigten ein ausreichendes Einkommen zu ermöglichen. Tamara Land.
Laut Verdi geht es auch darum, dass der Beruf attraktiv bleibt und man dringend benötigte Fahrerinnen und Fahrer auf dem Arbeitsmarkt findet. Insgesamt fordert die Gewerkschaft 9% mehr Lohn sowie 100 Euro mehr im Monat für die Auszubildenden, das alles bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Ein schneller Kompromiss ist allerdings unwahrscheinlich. Die Arbeitgeberseite, der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen, kurz WBO, bezeichnet die Forderung nach 9% mehr Lohn als Zitat, völlig aus der Luft gegriffen. Der WBO geht ohne ein eigenes Angebot in die erste Verhandlungsrunde. Er will sich die Forderungen von Verdi nach eigener Aussage zunächst im Detail erläutern lassen.
Ins Ausland. Ein starkes Signal der Verbundenheit soll heute vom EU-Westbalkan-Gipfel ausgehen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die russischen Versuche, auf dem Westbalkan Einfluss zu gewinnen, ist das vor allem aus Sicht der Europäischen Union wichtig. Jakob Mayer.
Die EU will weiter helfen, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Staaten in der Region abzumildern. Die Gemeinschaft ist Haupthandelspartner der Westbalkanländer und größter Geldgeber in Form von Zuschüssen und Investitionen. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen diskutieren außerdem über die Zusammenarbeit gegen irreguläre Migration und Schleuserkriminalität. Um den angestrebten EU-Beitritt der 6 Westbalkanstaaten geht es heute nur am Rande. Die EU hatte ihnen vor über 20 Jahren die Mitgliedschaft in Aussicht gestellt und verlangt dafür, dass sie die Rechtsstaatlichkeit voranbringen und Korruption bekämpfen. Von Serbien und dem Kosovo fordert die EU außerdem, ihre angespannten Beziehungen zu normalisieren.
Im Auktionshaus Sotheby's in New York wird heute ein besonderes Fundstück versteigert. Eine 1500 Jahre alte Steintafel, auf der die 10 Gebote in althebräischer Schrift eingemeißelt sind. Das Auktionshaus erhofft sich einen Erlös von bis zu 2 Millionen US-Dollar. Es war aktuell Infodate am Morgen. Was fehlt noch? Genau, wir sind im Bundestagswahlkampf. Das fehlt noch.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
SPD, Union und Grüne haben gestern ihre Wahlprogramme vorgestellt. Heute ist die FDP dran. Und bei allen Wahlkämpfern wird deutlich, der Ton ist rau geworden. Jan-Frederik Willems hat ein paar Tipps, wie man sich dieser Negativität am besten entzieht.
Wen im Moment stört, wie hart die Debatten in Berlin gerade geführt werden, dem sei gesagt, auf die Zeit des Kampfes wird eine Zeit der Liebe folgen. Doch wirklich, das ist kein Hare Krishna-Spruch. Klar, im Moment wird eine Menge angestauter Dampf abgelassen. Olaf Scholz spricht sich den Frust über monatelanges Lindnern vom Leib, der innerhalb der Koalition lieber gar nichts machen wollte, als was seiner Meinung nach falsch ist. Robert Habeck regt sich maßlos darüber auf, dass er von der Union seit 3 Jahren als Sündenbock der Nation missbraucht wird. Und Friedrich Merz baut gerade noch lautstark den Frust darüber ab, dass er die letzten 2 Jahrzehnte nicht zu sagen hatte in diesem Land. Aber spätestens am 24. Februar, am Tag nach der Wahl, werden sich wenigstens ein paar der Streithähne wieder in die Arme schließen. Weil sie müssen. Weil sie eine regierungsfähige Koalition bilden möchten. Und spätestens dann sollten sie alle ihren Groll ad acta legen und vergessen. Deshalb, finde ich, kann man auch gut und gerne jetzt schon damit anfangen, die ganze Aggressivität des Moments nicht allzu ernst zu nehmen.
Anmerkungen von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.